Sag mal, Britta, weißt du, dass wir mit der heutigen Folge einen Meilenstein erreichen?
Wie meinst du das?
Na, wir haben zum allerersten Mal einen Mann zu Gast in unserem Podcast.
Ja, das stimmt. Und da freuen wir uns auch echt riesig drauf.
Absolut. Wir sprechen nämlich heute mit Ralf Grabuschnick über die Städte Kassel, Krems und das Kloster Kappel.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Wir haben Ralf über Instagram kennengelernt und seinen Podcast Déjà-vu Geschichte gehört. Der ist wirklich gut übrigens. Und das hat uns dann gleich so doll überzeugt, dass wir dachten, eine Zusammenarbeit wäre echt schön.
Genau. Und bei unserem ersten Gespräch fanden wir es auch total witzig, dass wir zu dritt quasi die Dachregion abdecken, also das Dreiländereck Deutschland, Österreich und Schweiz. Und so hatten wir die Idee, jeweils über einen Ort in unserem Land zu sprechen.
Genau. Ralf erzählt die historische Seite und Saskia und ich, wir beide sprechen über die kunsthistorischen Fakten. Ralf ist, wie er sagt, Wahl-Wachauer und darum sprechen wir über die Wachau und die Stadt Krems, das Stift Melk und die Venus von Willendorf. Und Saskia hat gerade einen Blogbeitrag über den historisch bedeutenden Ort Kappel am Albis geschrieben. Und da musste dann natürlich noch eine Stadt in Deutschland mit K gefunden werden. Lange musste ich nicht überlegen.
Ja, Kassel eignet sich ja wunderbar. Sie ist untrennbar mit der Documenta verknüpft.
Genau. Und jetzt wollen wir Ralf nochmal vorstellen. Er hat, wie gesagt, diesen Podcast Déjà-vu Geschichte. Den verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Und ihr findet ihn auch auf seiner Webseite Ralf Grabuschnick. Auch das verlinken wir.
Und er bezeichnet sich selber als Medienmacher, Historiker und Musiker. Geschichte ist also seine Faszination. Und er hat einen wöchentlichen Newsletter, dort entführt er uns in vergangene Welten.
Ja, und wir freuen uns jetzt auf Ralf und starten auch gleich mit der Wachau und der Stadt Krems, zu der Ralf zuerst ein paar historische Fakten erzählen wird und dann kommen wir beide und bringen die kunsthistorischen Highlights.
Let's go! Warst du schon mal in der Wachau, Britta?
Ja, von Wien aus war ich mal ein paar Tage in der Wachau. Wir sind da durchgefahren. Total toll, fand ich. Also wunderbar. Leckeres Essen und aber es ist leider schon ein paar Jahre her.
Ja, bei mir ist es auch 2 Jahre her, aber es ist eine wirklich schöne Region. Wirklich gutes Essen.
Genau. Und Kultur hat es auch zu bieten, deswegen sprechen wir heute drüber. Leckerste Weine gibt es. Was will
Genau.
man mehr?
Ich will die Marillen und die Marillenknödel.
Ah ja, es gibt ja Leute, die fliegen extra nach Japan, um die Kirschblüte zu sehen, aber die Aprikosenblüte in der Wachau, die soll mindestens genauso schön sein, habe ich gehört.
Genau, ja. Also ich habe beides noch nicht gesehen. Wie geht's dir, Ralf? Du hast es sicher schon gesehen, oder?
Ja, um die Marillenblüte wird hier in der Wachau wirklich jedes Jahr ein ziemlicher Tamtam gemacht. Also ich war nie in Japan, aber Kirschblüte klingt noch ein wenig romantischer, wenn ich ganz ehrlich bin, aber
Wobei die Japaner man ja auch so viel Tamtam drum. Vielleicht ist es doch irgendwie sehr, sehr, sehr vergleichbar.
das stimmt. Aber es ist kein Geheimtipp mehr, denke ich.
Das stimmt ja, gerade jetzt. Also Japan boomt ja. Und die Wachau vielleicht noch nicht so, aber das kann man ja vielleicht ändern. Ich finde auf jeden Fall schon mal, weiß nicht, ob ich überrascht bin, aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ihr jetzt beide schon in der Wachau wart. Das ist jetzt für mich nicht so dieses, also hier sagt man das ja eigentlich nicht, aber in Bayern würde man sagen Zurgraster. Also ich bin ja eigentlich gar nicht aus der Wachau, ich komme aus dem Süden Österreichs, bin Wahl-Wachauer und mir war das gar nicht so bewusst, wie touristisch erschlossen es ja dann doch ist, allein schon auch mit Flusskreuzfahrten und all diesen Dingen. Also
Das stimmt, ja.
hier ist schon einiges los, gerade in den Sommermonaten, ne?
Vielleicht auch die Nähe zu Wien, das lässt sich auch wunderbar verbinden. Das haben wir ja damals auch so gemacht,
Ja,
ne?
wir ja auch.
Naja, klar, es ist halt mit dem Zug eine Stunde, ne?
Ja, und es ist auch UNESCO-Weltkulturerbe, darf man nicht vergessen, oder?
Das
Ich denke,
stimmt.
das hilft auch für den Tourismus.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Ja, und generell, und da kann ich ja sogar fast schon ein bisschen so in einen kleinen historischen Abriss reingehen, ist ja die, du hast es schon gesagt, Saskia, die Region ist ja UNESCO-Weltkulturerbe. Noch gar nicht so lange, also das ist erst in den 2000ern passiert. Aber gut, das ist ja bei vielen UNESCO-Welterbestätten so. Also es war genau im Jahr 2000, dass eben hier die Wachau und damit aber auch die Stadt Krems beziehungsweise eigentlich eine Doppelstadt, Krems und Stein, da Weltkulturerbe geworden sind. Oder was die Region vielleicht unterscheidet von vielen anderen sagen Kulturräumen in Mitteleuropa, ist halt auch einfach das Alter der Siedlungsstrukturen hier. Also wir sind ja direkt an der Donau, also für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht kennen. Die Wachau, das ist ja im Prinzip ein Donautal. Auf der einen Seite auch tatsächlich geht so ein bisschen die Hügel rauf, auf der anderen Seite sind das eher recht sanfte so Weinberge. Aber doch, also jetzt kein krasses Tal in dem Sinne, also die meisten Schweizerinnen werden da widersprechen. Aber ja, für die Verhältnisse hier im Alpenvorland genau. ist es ein Tal. Ist so 36 Kilometer lang insgesamt und erstreckt sich eigentlich einerseits eben hier. Ich bin jetzt ja quasi am unteren Ende, wenn man der Donau folgt, also in Richtung Wien fließend, ist hier eben die Stadt Krems der Beginn und auf der anderen Seite das Stift Melk. Beides ja sehr bedeutende, kulturell, kunsthistorisch bedeutende Orte und eben auch historisch recht bedeutend. Und dazwischen, da gab es eben schon ewig lange Siedlungsstrukturen. Also es gibt einige Funde, die ja teilweise bis weit sogar in die Steinzeit zurückreichen. Wir haben, was ja glaube ich recht überregional bekannt ist, die Venus von Willendorf, also eine dieser klassischen Venusfiguren. Die ist ja knapp 30.000 Jahre alt, deutlich vor der Sesshaftwerdung. Es gibt sogar noch eine ältere, die wurde ganz hier in der Nähe von Krems gefunden, ist ein bisschen weniger bekannt. Die Venus vom Galgenberg heißt die, die ist nochmal 2.000 Jahre älter, plus minus. Und sind beide aber jetzt, naja, wir sind ja doch zentralistisch veranlagt, in Wien zu besichtigen. Ja, und auch in Krems selbst, und Krems kann man schon so als die Hauptsiedlung der Wachau betrachten. Also hier ist die erste und eigentlich bis heute einzig wirklich relevante städtische Struktur in der Wachau so wirklich entstanden. Das geht auch schon in die Steinzeit zurück, eben wie gesagt die Venus vom Galgenberg, also wirklich Altsteinzeit sogar. Das war ja hier um die Ecke. Besiedlung muss man immer ein bisschen vorsichtig sehen, weil es ja wie gesagt vor der Sesshaftwerdung war. Das heißt, da sind Leute eher herumgezogen. Die moderne Besiedlung, da folgt dann Krems eigentlich so einem Trend, der im östlichen deutschsprachigen Raum immer wieder vorkommt und den ich auch immer wieder erwähne, so in meinen Stadtspaziergängen, was aber ganz oft unter dem Radar ist für viele Leute, dass die erste moderne Besiedlung hier eigentlich slawisch geprägt war. Das Gleiche kann man ja auch über weite Teile Ostdeutschlands sagen, eigentlich bis zur Saale war das ja auch ganz, ganz ähnlich und eben auch in Österreich. Wir haben hier dann slawische Siedlungsspuren, das beginnt so im 7. Jahrhundert, nach Christus jetzt. Also da sind wir ja klassisch so am Ende der sogenannten Völkerwanderungszeit, erinnern sich glaube ich die Leute noch auf dem Schulunterricht.
Knapp.
Und das war eben das so diese erste Struktur hier und das hat sich erst später dann verschoben. Es gab hier eine Kolonisierung durch Bayern, die dann eigentlich sehr bald auch stattgefunden hat, so ab dem 9. 10. Jahrhundert. Und das war nochmal Teil einer viel größeren Entwicklung, die wir in ganz Europa sehen, nämlich der sogenannten deutschen Ostsiedlung. Da haben wir ganz viele Städtegründungen und eben einfach deutschsprachige Strukturen, sei es durch die Hanse im Norden, beziehungsweise im Ostseeraum dann, sei es durch ganz, ganz viele Städte, die so nach Magdeburger Stadtrecht, hat man vielleicht schon mal gehört, so in Polen, in Tschechien. Ja, in dem Kontext wird eben auch Österreich germanisiert. Und in der Zeit fängt dann eigentlich auch schon Krems als Siedlung in der Wachau eben an. Die traditionelle Gründung wird Ende des 10. Jahrhunderts, 995 datiert. Damals zumindest halt die erste Urkunde. Und es war eben da schon sehr schnell eine ziemlich bedeutende Stadt für dieses neue Markgrafentum hier, was das spätere Österreich ja erst nochmal war. Hier wurden dann von bayerischer Seite dann die Babenberger eingesetzt. Das war so das erste Adelsgeschlecht, das hier was zu sagen hatte. Und die waren eben unter anderem auch in Krems aktiv. Wien ist erst später gegründet worden. Hier haben wir also einen ersten wichtigen Handelsplatz. Natürlich, ne, Donau ist da ein recht offensichtlicher Ort für sowas. Und Krems liegt ja auch deutlich näher an der Donau als Wien das tut. Eben. Alle, die schon mal in Wien waren, werden wissen, dass an der Donau zwar irgendwie stimmt, aber wenn man durch das Zentrum Wiens geht, ist da weit und breit keine Donau zu sehen.
Der Kanal.
Genau.
Genau.
Ja, und dann haben wir hier eben auch eine, und das zeigt schon diese Bedeutung von der Region und eben von Krems als Stadt, die erste Münzprägestätte der Babenberger war dann tatsächlich hier. Und das war eben alles noch vor dem Aufstieg Wienes, der dann später erfolgt ist. Ja, und dann fängt schon langsam so ein Trend an, den jetzt Britta auch schon mehrmals erwähnt hat. Hier werden vor allem der Weinhandel und die Weinproduktion wird eigentlich sehr schnell zu so einem prägenden Wirtschaftsfaktor. Das fängt im Hochmittelalter schon an. Also wirklich ganz, ganz stark wird so ein dadurch eigentlich auch ein Handels- und Wirtschaftszentrum. Später aber dann auch, und das zeigt auch die städtische Struktur hier ein bisschen, ein Zentrum der Reformation in Österreich. Wir werden später, wenn wir über unser Schweizer Beispiel reden, noch mehr von der Reformation hören.
Mhm.
Aber gerade in Österreich ja nochmal viel, viel weniger als in Deutschland oder der Schweiz, sieht man ja heute eigentlich Spuren davon. Also evangelisch ist also ja kaum ein Faktor in dem Land, sage ich mal.
Man sieht es auch.
Man sieht es auch, ne? Der Barock hat ja alles überlagert irgendwann.
Ja.
Das heißt aber nicht, und das wird ja auch oft übersehen, dass es nicht zwischenzeitlich starke reformatorische Bewegungen und Strukturen gegeben hätte. Es gab große Teile Österreichs, die teilweise zu 90% reformiert waren und das über Jahrzehnte
hinweg. Das ist ja neu. Verrückt.
Und Krems war so ein Beispiel. Also das war im 16. Jahrhundert über, dass ich jetzt nicht lüge, drei, vier Jahrzehnte hinweg de facto komplett reformiert.
Ach.
Und dann kam halt die Gegenreformation, wie so oft. Von da an, und das macht vielleicht auch ein bisschen jetzt den kleinstädtischen Charme Krems ja auch aus, ist dann natürlich der Aufstieg Wiens dann erfolgt und hat das Ganze hier sehr stark überlagert. Wien wurde zum uneingeschränkten Zentrum, zuerst eben dieser babenbergischen Gebiete, dann kommen ja die Habsburger aus der schönen Schweiz ebenfalls und übernehmen das Ganze.
Die folgen direkt nach dem Babenberger Geschlecht, oder?
Genau, die folgen da. Also es gibt ein kurzes Interregnum, es war ein bisschen kompliziert. Da wollte aus Böhmen, ein gewisser Ottokar hat es auch nochmal versucht, sich hier durchzusetzen. Es war schon ein bisschen ein Bierbar, da sind wir jetzt im 13. Jahrhundert. Aber ja, eigentlich kann sich dann recht schnell Rudolf von Habsburg da durchsetzen und wird dann auch Kaiser. Also das ist ja von Anfang an sehr verbunden. Also die Ausbreitung in Österreich und eben auch dann als Kaisergeschlecht im Heiligen Römischen Reich, was ja dann sehr bald schon de facto ununterbrochen Habsburger waren. Das findet eigentlich in der gleichen Zeit statt. Ja, und Krems wird da halt immer mehr, schon noch eine bedeutende Stadt, aber halt irgendwo politisch eher am Rande. Und ja, ich würde sagen, heute macht das eben auch einen gewissen Reiz dieser Stadt aus. Ja, und generell auch der Wachau. Ne? Also wir haben ja eben mit Krems und dem eigentlich zusammengewachsenen Stein, was aber zwei unterschiedliche Siedlungen eben waren, zwei sehr alte Städte, die beide eben um die 1000 Jahre jetzt an Stadtgeschichte haben, entsprechend viel auch zu sehen noch an, sei es Stadttoren, sei es Mauern teilweise, sei es natürlich Kirchen und andere architektonische Überbleibsel aus großartigem Mittelalter und dann natürlich auch danach. Und das Gleiche kann man ja auch über die ganze Wachau sagen. Also wir haben sehr berühmt hier die ehemalige Burg in Dürnstein. Da war ja Richard Löwenherz einmal festgesetzt für eine
gewisse Zeit. Ah, da ist der Richard Löwenherz. Okay, ich hatte.
Das ist ganz nah von hier. Also,
das ist aber eine Ruine, gell?
Das ist inzwischen eine Ruine, genau. Ja. Ja. Trotzdem, also es ist eigentlich ist es der Touristen-Hotspot in der Wachau, Dürnstein. Es ist eine sehr schnuckelige kleine Siedlung unten am Fluss. Und dann geht es hinten relativ steil in die Berge rauf und da ist die Ruine und wunderbarer Ausblick. Also lohnt sich auch tatsächlich sehr.
Wir merken für den nächsten Wachau-Ausflug.
Ja, also ist wirklich eine sehr, sehr schöne Ecke. Und wir haben natürlich ganz, ganz prägend das Stift Melk, das heute zumindest ja sehr barock daherkommt, aber auch über eine längere Geschichte zurückblickt. Wir haben das Stift Göttweig, das hier direkt über Krems thront auf so einem vorgesetzten Hügel, natürlich auch barock. Und das sind ja dann auch so die Gründe, die dazu beigetragen haben, neben der Historie und der Bedeutung, dass eben im Jahr 2000 das ganze Gebiet hier UNESCO-Weltkulturerbe wurde. Jetzt habe ich mich ja eh schon zu sehr eigentlich aus dem Fenster gelehnt und über irgendwie kunsthistorische Dinge geredet, wo ich keine Ahnung habe. Aber soweit mal mein, so eine grobe Einordnung, worum es hier eigentlich geht, so historisch. Und
ja, vielen Dank. Das finde ich total spannend und ich habe wieder was gelernt, was mich so sehr freut. Und natürlich wollen Saskia und ich auch über das Stift Melk sprechen und natürlich auch über die Venus von Willendorf.
Ja, aber ich muss zuerst mal sagen, wenn du so viele Klöster und Burgen und Kirchen hast, dann ist es ja der Weinanbau nicht so weit entfernt.
Das hängt schon auch mit dem Menschen zusammen, ne?
Irgendwo muss ja das Geld herkommen für diese Klöster.
Eben. Aber Stift Melk war ich ja auch vor ein paar Jahren. Das ist wirklich barock pur.
Ja, absolut, ehrlich. Ich meine, es ist die Stilrichtung, also nicht nur hier, sondern es nicht nur an diesem Ort, sondern es ist ja quasi fast auch Programm. Also das Kloster zählt, wie wir jetzt ja schon gehört haben, zu einer der prächtigsten Barockbauten überhaupt in Europa, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, wird viel besucht von Touristen und wir waren auch beide schon mal da, ne? Saskia, du warst
Genau.
schon mal da. Wir waren beide total begeistert von dieser Pracht. Barock ist eigentlich nicht meine Zeit, also kunsthistorisch eingeordnet bin ich immer lieber mit den Zeitgenossen unterwegs. Aber man kann ja gar nicht anders als da stehen und staunen.
Ich kann mich erinnern, ich habe ein ganz tolles Bild von dieser Wendeltreppe gemacht. Ich liebe ja Wendeltreppen, bin absolut Fan davon. Und die im Stift Melk ist wirklich so schön verziert. Und unten hat sie noch so einen coolen Spiegel, dass du auch wirklich tolle Fotos machen kannst. Ist auch sehr touristisch durchdacht alles.
Also ist die, die rauf in die Bibliothek führt, oder?
Genau.
Ja,
Ja,
ja.
und die Bibliothek, die ist einfach, also Wahnsinn. Sie umfasst ja, ich glaube, rund 100.000 Bände. Und darunter sind es, ich habe es nachgelesen, 1.800 mittelalterliche Handschriften. Also da komme ich wirklich gleich ins Schwärmen.
Ja, stimmt, du bist ja Mittelalter-Fan und so. Und dann ist es wirklich unglaublich, dass es so viele mittelalterliche Handschriften noch gibt, ne? Ja, mir ist die Bibliothek auch in Erinnerung geblieben. Aber weil ich auch Bibliotheken total liebe, also fast schon habe ich mal gedacht, ich müsste Bibliotheken sammeln, also sie besuchen, staunen. Ich finde, sie haben, wenn sie alt sind, fast so was Erhabenes wie Kirchen auch. Aber auch der Marmorsaal, den fand ich toll. Also dieser Repräsentationsraum, der war ja für weltliche Gäste bestimmt. Und sowohl die Fresken im Marmorsaal als auch diejenigen aus der Bibliothek, die stammen ja von Paul Troger. Der ist bekannt für seine besonders dramatische Lichtführung. Und im Marmorsaal thematisiert er das Verhältnis von Kirche, also dem Glauben, und der Wissenschaft, also dem Wissen, und der Monarchie, also der Macht. Und ich finde das schon recht politisch.
Ja, absolut. Und überhaupt, ich denke, das Stift Melk war nie nur Ort der Kontemplation. Also im 15. Jahrhundert war es ja Ausgangspunkt der Melker Reform. Das ist, wir gehört haben, so eine klösterliche Erneuerungsbewegung. Und die hat sich gegen die Verweltlichung gerichtet. Also sie wollte die monastische Disziplin stärken. Ja, und heute würde man quasi sagen, back to the roots. Also ein Programm für die Benediktiner. Genau. Aber wenn ich an meinen Besuch zurückdenke, mir ist vor allem auch die Kaiserstiege geblieben. Kannst du dich daran erinnern, Britta?
Ja, kann ich.
Ja, sie ist ja die Haupttreppe und wurde früher für kaiserliche Besuche konzipiert. Also man hat hier eigentlich schon beim Bau relativ groß gedacht.
Ja, inklusive dieses perspektivischen Deckengemäldes. Also wer da hochsteigt, soll nicht nur die Treppe, sondern auch gleich die ganze hierarchische Ordnung begreifen.
Ja, ging dir das auch so, Ralf?
Ich meine, ich habe ehrlich gesagt einfach, mir fehlt da oft das Hintergrundwissen, um das gleich einzuordnen. Ich war zweimal in Melk und einmal vor relativ kurzem. Und ich meine, erstmal geht's mir so wie euch, ne? Also ich fühle mich da jetzt nicht auf eine negative Art, aber doch irgendwie erschlagen von diesem Barock. Barock ist auch nicht so, ich meine, wissenschaftlich habe ich damit sowieso nichts zu tun, aber jetzt auch was meine persönliche Vorliebe angeht. Ich bin ein Sucker für Gotik. Ich liebe Gotik.
Ja,
ich
das
auch.
vereint euch, das vereint euch.
Also mir sind Städte wie Prag oder Regensburg oder was auch immer tendenziell immer näher als jetzt so diese barocken Orte. Und daher, ja, es ist halt so eine distanzierte Faszination so.
Ich habe mit Religion persönlich wirklich ganz wenig am Hut, aber wenn ich in unglaublich prachtvollen Kirchenräumen stehe, und das ist natürlich beim katholischen Glauben viel eher als beim protestantischen, also das macht ja was mit einem. Ich finde, es macht auch körperlich was mit mir, wenn da so viel Pracht und Gold und Glitzer und so hoch, also klar, die ganz hohen gotischen Kathedralen machen auch was mit einem, ne? Aber dann kann man, ich kann mir dann total gut vorstellen, dass man einfach glauben muss, dass etwas Größeres da oben ist, das das bewerkstelligen kann, dass solche wunderschönen Gebäude und wunderschönen Kunsthandwerkssachen und Gemälde und Statuen, alles, dass das erschaffen werden kann. Das muss ja von Gottes Hand oder auf jeden Fall von irgendetwas Größerem herrühren.
Und das Licht natürlich dann auch,
Und das
ne, gerade
Licht, genau.
das,
Also die
ja.
haben ja auch wirklich an so viel gedacht. Also ich verstehe diese Idee, dass Menschen dann einfach glauben müssen, so, ne?
Ja, aber auch beim Stift Melk, das war ja das Ziel, so ein richtig barockes Gesamtkunstwerk zu erschaffen, oder? Und du hast ja den, wir haben den Architekten Jakob Brandauer, und der überlässt wirklich ja nichts dem Zufall. Also das Kloster wurde nicht nur als funktionaler Klosterbau eben für die Benediktinermönche gebaut, sondern war eben gerade als Ausdruck geistlicher Macht konzipiert worden. Und genau wie du jetzt gesagt hast, Britta, also diese ganze monumentale Komposition aus der Kirche, Bibliothek, Marmorsaal, dann hast du noch diese symmetrische Achse mit dem Donaublick inklusive. Ich meine, das ist einfach wow, oder?
Ja, es ist wirklich
kannst du gar nicht
wow.
Anders.
Genau, aber natürlich gehören auch Religion und Macht irgendwie immer zusammen. Also das hat die Geschichte ja längstens x-mal gelehrt, und das ist auf jeden Fall kritisch zu betrachten, keine Frage. Aber meistens packe ich das dann weg, wenn ich in so einem Ensemble stehe, und lasse mich irgendwie erquicken und möchte staunen und so. Aber selbstverständlich, alles, was du gesagt hast, stimmt. Wo kommt das Geld her? Wie konnte man das finanzieren? Ja, aber diese Stiftskirche ist wirklich, da war ich auch einfach eben total begeistert. Ist ja auch irgendwie der Höhepunkt dieses Ensembles. Die Innenstadt und Innenausstattung stammt von Johann Michael Rottmeier, einer der wichtigsten Barockmaler überhaupt aus dem Habsburgerreich. Und dieses Hauptfresko, das zeigt die Verherrlichung des heiligen Benedikt. Also da kommen die Benediktiner ja her, oder nach seinen Lehren leben und arbeiten und lesen sie ja auch. Und es ist so ein richtig typisches barockes Himmelsbild. Also es öffnet sich, es hat so viel Bewegung. Also es ist richtig dynamisch, ne?
Ja, ich kann mich erinnern, ich fand es wirklich auch toll. Habe schon fast eine Nackenstarre bekommen vom Hochgucken. und ich, nicht zu vergessen sind auch diese zahlreichen Schnitzarbeiten. Und wir haben Skulpturen von Peter Widerlin. Stuckaturen haben wir ganz viele, und zwar von Giovanni Antonio Bussi. Also es ist wirklich das barocke Vollprogramm, üppig, symbolisch aufgeladen und bis ins Detail inszeniert.
Ja, und ich finde, das Fresko ist auch ein bisschen wie so ein Wimmelbild, ne? Also man kann kaum satt sehen, man kann gucken und gucken und gucken. Wie wird das Kloster denn heute eigentlich benutzt, Saskia? Ich habe gehört, es gibt zum Beispiel noch mehr Kultur da, also tolle Konzerte.
Ja, also ich sehe, wenn ich in Wien bin, einmal im Jahr sehe ich wirklich fast immer Werbung dafür. Es finden Sommerkonzerte vor allem statt. Und dann gibt es, korrigier mich bitte, Ralf, es gibt, glaube ich, noch diese Barocktage. Und also ich bin spontan hingefahren. Dort kann man dann einfach Führungen buchen. Ich glaube, da ist Bibliothek, Kirche, Museum und Park dann inklusive.
Ja, genau. Es ist ja zu guten Teilen ein Ganzjahresprogramm, ne? Also da Barocktage, da gibt es dann noch zusätzlich Dinge, und ja, Konzerte sind da natürlich außen vor. Aber man muss auch schon sagen, es ist einfach ein sehr gut besuchtes Touristenziel, wo ja auch Bustourismus und so weiter natürlich stattfindet, dann die ganzen Schiffstouristen halt auch. Das heißt, da ist schon auch einiges los, aber man kann ganz gut auch ohne Anmeldung hin, zumindest wenn man in einer kleinen Gruppe oder allein ist. Und ja, dann kann man sich da, das ist das Schöne dann auch dran, ne? Also es werden halt ständig Führungen angeboten, weil es eben diese Nachfrage gibt. Mhm. Also ich war spontan eben, ich glaube im September oder Oktober da. Und da war es halt dann, ja, ich bin halt dahin zum Schalter, und dann hieß es, ja, in 20 Minuten wäre eine Führung, können Sie gerne mitmachen, die startet da hinten, kostet so und so viel, und dann macht man das. Also, ja.
Ja, das war bei mir auch so.
Ja, wir verlinken das mal einfach in den Shownotes.
Also ich frage mich ja, wie es damals gerochen hat in den Hochzeit, weißt du, nach Weihrauch, alte Bücher, das stelle ich mir super vor.
Ja, das stimmt. Das sind schöne Gerüche. Vielleicht gab es auch noch andere.
Nee, die will ich mir jetzt nicht vorstellen.
Und dann ganz viel Parfum, um die anderen wieder zu über.
Das stimmt, genau. Ja, das stimmt, ne? Und wahrscheinlich auch noch der Duft von Donaunebel am Morgen. Ich habe jetzt in Wien gelernt, als ich in Wien war, war es natürlich auch wieder total neblig. Und da haben die von dem Nebelkipferl gesprochen. Also wenn man die österreichische Landkarte sieht, dann so an der Donau und am Rhein ist alles neblig, und dann sieht es halt aus wie ein Kipfer. Fand ich aber eine schöne Vokabel, habe ich direkt aufgenommen. Mochte ich sehr.
Ich habe die Vanillekipfer lieber.
Ja, ich auch. Ja, Saskia, machen wir einen kleinen Zeitsprung und gehen zur tollen Venus von Willendorf. Ich meine, wow.
Ja, also kleiner Zeitsprung, ich würde sagen großen Zeitsprung. Ja. 29.500 Jahre alt, also eine echte Leistung.
Unglaublich, oder? Also mit der Venus von Willendorf reisen wir wirklich sehr, sehr weit zurück. Nicht in die Antike, sondern ins, du hast es vorhin schon gesagt,
Paläolithikum.
Ich habe, glaube ich, fälschlicherweise Neolithikum gesagt.
Was du hast Neolithikum.
Was bei der Sesshaftwerdung erst war, da war ich
jetzt falsch.
Ja, Paläolithikum.
Aber gefunden wurde die erst 1908, nämlich bei Bauarbeiten in Willendorf, ne? Also dieser Ort da in der Wachau.
Ja, also ich würde sagen, kleines Objekt mit großer Wirkung. Und die berühmteste Frau von Österreich ist nicht Sissi, sondern eine rund 11 Zentimeter große Figur aus Kalkstein geschnitzt. Also ich finde halt, hier ist interessant, das habe ich bei der Recherche gefunden, der Kalkstein, der kommt gar nicht von der Region. Also was wiederum den Handel beweist, den du auch schon angesprochen hast, Ralf. Also eben diese Tauschgeschäfte waren schon damals wichtig. Und man hat ja auch noch rötliche Farbspuren auf ihr gefunden. Also das heißt, sie muss bemalt gewesen sein, wahrscheinlich mit Ocker.
Ja, und nicht nur diese Farbe ist symbolisch aufgeladen, sondern natürlich die ganze Figur. Also diese Venus ist eine unbekleidete Frauenfigur und hat überbetonte Geschlechtsmerkmale. Also wirklich riesengroße Brüste, ganz üppige Hüften und einen runden Bauch. Also klingt so, als ob es alles Hinweise auf Fruchtbarkeit sind, aber ein bisschen spekulativ bleibt es natürlich trotzdem noch.
Was ich interessant finde, ist diese stilistische Abstraktion. Also man man erkennt keine Gesichtszüge, sondern es ist einfach, man hat so ringförmige Strukturen um den Kopf. Man könnte diese vielleicht als Haartracht oder Kopfschmuck oder vielleicht auch ein Netz betrachten. Das kann man recht viel interpretieren. Auch die Arme sind ja nur angedeutet und die Füße fehlen komplett.
Ja, ist verrückt, ne? Die Fachwelt diskutiert ja immer noch, also bis heute, über die Funktion, die diese Figur gehabt haben könnte, ne? War das jetzt ein kultisches Objekt, also eben dieses Fruchtbarkeitssymbol? War es vielleicht ein Talisman? Sollte das eine Selbstdarstellung sein? Hat eine Frau sich vielleicht selber abgebildet? Also es gibt unglaublich viele Hypothesen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber es bleibt da irgendwie ganz spannend drumherum.
Ja, und eben, es ist ja auch kein Einzelstück. Das hat ja Ralf auch schon gesagt. Also es ist ein Teil einer größeren Gruppe an Venusfiguren und die unterscheiden sich zwar ein bisschen in den Regionen. Gefunden wurden sie auch in Frankreich oder in Sibirien, aber sie haben alle eigentlich ähnliche Merkmale. Also diese Nacktheit, ihre Rundungen und die Abstraktion, das vereinen sie eigentlich.
Ja, und Ralf, du hast es schon gesagt, heute kann man die Venus von Willendorf in Wien besuchen oder sehen, ne? Saskia, du hast sie auch angeschaut.
Ich habe ja
verpennt.
Ja, sie ist so in einem abgedunkelten Raum, wenn ich mich richtig erinnere, in der Vitrine. Und ich finde, sie sieht ein bisschen aus wie eine Ikone.
Ich finde es eben super spannend, dass die Funktion bis heute nicht so eindeutig geklärt ist. Und ich finde, das macht immer noch den Reiz aus. Also nach wie vor unterhalten sich ganz viele ExpertInnen darüber. Und natürlich finde ich es toll, dass es eine Frau ist. Finde ich sehr cool. Und frage mich, warum kein Mann gefunden wurde als Figur. Sind die Männer denn damals nicht abbildungswürdig gewesen?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben die Männer die Frauen geschnitzt, als sie, weißt du, auf der Jagd waren und gewartet haben.
Wobei das auch ein Mythos ist mit den Männern, die nur jagen.
Genau.
Die Frauen, die immer zu Hause warten,
genau.
Wie wir glücklicherweise mittlerweile wissen. Ne?
Genau, nee, die Frauen waren natürlich im Haushalt beschäftigt und hatten überhaupt keine Zeit, Männer zu schnitzen, oder?
Ja. Klar. KKK, Kirche, Kind, Küche. Die Aufgaben der Frau, ja.
Genau. Nee, aber ich würde sagen, die Kunstgeschichte beginnt nicht in Ägypten oder Griechenland, sondern mit einer kleinen Figur in der Wachau.
Ja. Ist das nicht wunderbar? Das ist ein schöner Abschluss für unseren Wachau- und Krems-Ausflug. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das nächste Mal in die Wachau fahrt oder wenn ihr überhaupt das erste Mal in die Wachau fahrt und dort rumlauft, euch das alles anschaut, was wir beschrieben haben, denkt dran, dass eure Füße auf tollen Boden laufen und vielleicht gerade über eine Göttin oder ein Fruchtbarkeitssymbol, das da unten noch begraben liegt.
Und wenn man das ganz wörtlich machen will, übrigens für die Sportlichen unter den Zuhörenden, es gibt auch einen Marathon von Melk nach Krems, da läuft man direkt auch in Willendorf vorbei. Da gibt es dann ein wenig kitschig, aber doch eine Venusstatue, in deutlich größer zu besichtigen, am Fundort. Und man läuft da einmal so quer durch, aber ja, muss man mögen, 42 Kilometer sind
wunderbar,
42 Kilometer.
Also herrlicher sportlicher Tipp hier nochmal. Schön.
Ja, wollen wir nochmal einen Zeitsprung machen und nach Kassel gehen?
Ja, ein krasser
Zeitsprung, oder?
Und auch geografisch ein Sprung, ne?
Ja, definitiv. Also ich war noch nie in Kassel, leider. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ich war nur wegen der Documenta schon mal zweimal in Kassel und klar, als Kunsthistorikerin mit zeitgenössischem Schwerpunkt muss man das, ne? Ralf, warst du schon in Kassel?
Nur durchgefahren. Also ich war in der Gegend, wenn man das so will. Ich war mal in Marburg und also Kassel, also ich kenne den Bahnhof Wilhelmshöhe und dann ist vorbei.
Ja.
Ja, aber du, jetzt habt ihr schon gesagt, wir machen einen ordentlichen Zeitsprung da und also da sind wir ja in Gebieten, die zum größten Teil ja auch keine römischen Strukturen zum Beispiel hatten und Kassel ist eben auch so eine, ne? Also das sind Gebiete, wo wir die ersten Siedlungsspuren so weit wir wissen, in der Eisenzeit dann haben und wo dann später halt vor allem germanische Siedlungsstrukturen halt entstanden sind. Und das ist in Kassel eigentlich ganz ähnlich wie in ganz vielen Orten dann ja auch ein bisschen weiter dann in Niedersachsen, aber auch in Westfalen und so weiter und so fort. Genannt, da sind wir eigentlich in einer ähnlichen Zeit dann trotzdem mit Krems, wo wir dann so die moderne Stadtgründung in Kassel sehen, da sind wir dann auch im 10. Jahrhundert. Also auch da bezeichnenderweise nach Karl dem Großen, wo ja diese Gebiete da integriert werden nach und nach, ne? Wo wir auch davor einige Kriege gegen die Sachsen in der Region gesehen haben. Da sehen wir das erste Mal eben eine Erwähnung, das wurde damals noch Kassala genannt. Und übrigens wurde Kassel bis in die 1920er mit C geschrieben.
So viele Sachen wurden mit C geschrieben, das K hat fast alle Cs ersetzt, zumindest die am Anfang, ne?
Es gibt ja diesen, das hat damit nichts zu tun, aber es ist so ein Fun Fact. Das Y hat sich ja eigentlich nur durchgesetzt, weil in den 1820er Jahren Unabhängigkeitskrieg in Griechenland war und irgendwie alle ganz begeistert waren. Und dann haben dann hat das, also der König von Bayern zum Beispiel, Ludwig, der hat Bayern umbenannt von Bayern mit I auf Bayern mit Y, einfach weil er
Weil
das
das so ein
Y geil
hübscher
fand.
Buchstabe ist. Das
Ja.
wusste ich gar nicht. Das ist ja verrückt, das wusste ich auch
Und es
nicht.
ist ja, ich glaube, also ich spreche kein Französisch, aber ich glaube, das Y auf Französisch ist ja das Y. Also die Bezeichnung.
Stimmt, stimmt, ja, verrückt.
Ja, Kassel mit C, wie gesagt, wissen wir zwar, warum das so heißt und wo der Name herkommt, das ist dagegen ziemlich unklar. Es gibt da so traditionelle Theorien, die aber irgendwie einfach keinen Sinn machen. Also es wurde lange behauptet, das kommt vom lateinischen Castrum, also Lager, Siedlung. Wie gesagt, es gibt ja keine römischen Siedlungsstrukturen, ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es das ist. Also das dürfte es eigentlich nicht sein. Wir wissen es kurz gesagt nicht. Dürfte vielleicht was Germanisches sein, vielleicht sogar noch was Keltisches von davor. Es ist relativ schwer zu sagen. Ja, und dann haben wir hier eigentlich eine relativ klassische, ja, ich sag mal, deutsche Geschichte im Sinne von dem Heiligen Römischen Reich. Wir haben Stadtrechte dann so im Hochmittelalter, die da folgen. Das haben wir ja auch in Krems recht ähnlich gesehen. Da sind wir jetzt im 12. Jahrhundert. Ja, und wie so oft, ne, gibt es einen Grund, warum diese Stadt hier entstanden ist. Und das hat wohl nichts mit einem Castrum zu tun, sondern vielmehr einfach mit wieder mal der geografischen Lage, die sich für ja, Handelswege irgendwo da durch die Täler angeboten hat. Und da ganz konkret, wie ja ganz oft in so relativ frühen Siedlungen in dem Raum, haben wir da halt einen Schnittpunkt, wo eine Nord-Süd-Verbindung und eine Ost-West-Verbindung sich teilweise kreuzen. Und ja, in dem Fall ist das wohl ziemlich sicher so eine, zumindest von Frankfurt, wenn nicht sogar weiter südlich, in Richtung Hansestädte verlaufende, also Richtung Bremen dann in dem Fall, Handelsroute gewesen und dann ja Ost-West, vor allem Verbindung von Leipzig mit ja, dem Rheinraum. Und ab dem 12. Jahrhundert wird Kassel dann in dem Raum eben auch eine politisch sehr bedeutende Stadt, weil es die Residenz der Landgrafen von Hessen dann wird. Das ist eine relativ kurzlebige Sache, weil wenn man eines über Hessen weiß, dann, dass die ziemlich schnell ziemlich arg zersplitterten. Und das zeigt sich eben auch in Kassel selbst. Aber Kassel bleibt schon für lange Zeit die wichtigste Stadt. Ja, also wir haben jetzt hier diese Landgrafen, die werden dann auch schnell zu einem Reichsfürstentum für die Leute, die es da nicht, also das heißt im Prinzip, dass man das Lehen direkt vom Kaiser bzw. vom deutschen König erstmal bekommt. Das heißt, keine Zwischenstufe mehr dazwischen hat. Das heißt, man ist keinem anderen Landesfürsten da unterstellt. Und da sehen wir dann vor allem in Kassel eine ziemlich starke und relativ komprimierte Blütezeit Ende des 17., frühen und dann Anfang des 18. Jahrhunderts. Da haben wir hier einen gewissen Landgraf Karl, der hat eben da regiert von den 1670ern bis 1730. relativ lange Zeit auch und hat da Kassel zu seiner Residenzstadt im wieder mal ja, barocken Stil entwickelt. Übrigens sehr vergleichbar mit anderen Entwicklungen in der erweiterten Region, wenn wir so wollen. Also das, was wir heute als das klassische Weimar kennen zum Beispiel, ist auch genau in der Zeit in ja auch einem sehr ähnlichen Stil entstanden. Ja, und das ist auch die Zeit, wo eben diese Residenzstadt von, in dem Fall jetzt, das hieß dann auch schon Hessen-Kassel, ne? Also es gab dann ja parallel auch schon Hessen-Darmstadt. Und ja, diese Residenz in Kassel, die wird jetzt dann sehr pompös eben ausgebaut in der Zeit. Und ganz viele Dinge, die ja auch heute noch als kulturell besonders relevant gelten, sind genau aus der Zeit in Kassel. Wir haben die Karlsaue, das ist so, ja, erst noch ein Garten, wird dann immer mehr zu einem eigentlich städtischen Park. Ja, im barocken Stil, französisch angehaucht, samt Orangerie und was man sich so vorstellt. Also so ein richtiger Lustgarten eigentlich, ne?
Genau, wird heute auch wieder schön genutzt für die Dokumente.
Genau, unter anderem, genau. Wir haben auch noch bekannter ja eigentlich den Bergpark Wilhelmshöhe. Also Wilhelmshöhe kennt man nicht nur wie ich vom Bahnhof, sondern vor allem ja eigentlich dafür. Und ist auch, ja, klassisch barock. Wir haben da einerseits das Schloss, das ist allerdings ein bisschen später gebaut worden. Das ist so am Fuße dieses Hügels, ne? Und dann ja, geht es da so rauf. Oben ist die Herkulesstatue, dazwischen Wasserspiele, also auch, ja.
Echt pompös. Also diese das. Statue ist pompös und dann plätschert da zuweilen in kleinen Wasserfällen den Bach runter. Also
auch wieder irgendwo, ja, barocke Pracht auch irgendwo, ne? Und ja, vielleicht auch, oder was heißt, vielleicht natürlich dann auch kein Zufall, ist auch das ein UNESCO-Weltkulturerbe inzwischen. Ja, und danach entwickelt sich die Geschichte dann recht wechselhaft, aber man sieht schon, dass Kassel eine sehr bedeutende Stadt lange war, deutlich mehr als es heute ist. Wir sehen dann ja ziemliche politische Veränderungen im 19. Jahrhundert. Wir haben ja, wie gesagt, dieses Gebiet Hessen-Kassel, das ja neben anderen hessischen Gebieten da lange existiert hat. Das existiert jetzt bis in die napoleonischen Kriege hinein schon noch, wird dann sogar kurz zu einem Kurfürstentum, darf also dann den Kaiser auch mitwählen, was aber alles schon ziemlich irrelevant ist, weil der Kaiser da dann ja ja, de facto das Reich auflöst, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dann kommt ja der Deutsche Bund, also das war alles eigentlich ziemlich egal. Und dann wird auch das ganze Gebiet ja von den Franzosen übernommen und wird, Kassel wird Teil Westfalens tatsächlich, wird aber zur Hauptstadt dieses Gouvernement Westfalen. Und später dann ist die Stadt politisch nicht mehr so prägend, wie sie dann lange war, weil auch einfach diese kleine Staaterei im Deutschen Reich ein bisschen ein Ende findet. Kulturell gibt es da aber schon noch einiges, was sich in Kassel sehr stark abspielt. Das sicher prägendste oder was überregional am bekanntesten ist, neben natürlich der später folgenden Dokumente, über die wir sicher noch viel hören werden, ist, dass hier die Gebrüder Grimm gelebt haben. Und zwar ziemlich lange, also im frühen 19. Jahrhundert, gut 30 Jahre lang, waren Jakob und Wilhelm Grimm in Kassel. Und das macht die Stadt natürlich dann auch zu einem Zentrum der deutschen Romantik an und für sich und natürlich für ja, Märchenforschung oder generell halt für Märchenliebhabende zu einem sehr wichtigen Ort. Und ist auch heute die Hauptstadt der sogenannten deutschen Märchenstraße, weil natürlich, natürlich muss es sowas geben. Ist
ja klar. Schön.
Ja, und die Märchen von Grimm sind schon mit die bekanntesten Märchen, also zumindest in Deutschland. Ist es in der Schweiz und in Österreich? Ja, auch so, oder welche Märchen habt ihr hauptsächlich gehört?
Ja, ich habe auch vor allem die Gebrüder Grimm gehört. Ja,
ja und über die Moderne haben wir ja schon kurz geredet. Ne? Wie gesagt, leider ja eine sehr stark zerstörte Stadt. So, ich glaube, gut 80% im Altstadtgebiet waren da die Gebäude beschädigt oder zerstört. Man sieht der Stadt, wie du schon gesagt hast, Britta, ja leider auch an, weil dann in der Nachkriegszeit ja auch entsprechende verkehrs- und städtebauliche Entscheidungen getroffen wurden. Aber zumindest auf der kulturellen Ebene können wir doch ein Highlight noch ausmachen, was die Moderne in Kassel sehr prägt, und das ist die Documenta.
Ja, ja. Also was ich weiß, Documenta Kassel alle 5 Jahre, mehr nicht. Also Britta, erklär uns doch mal, warum alle so ehrfürchtig darüber reden.
Ja, also seit 1955 gibt es eben die Documenta und die ist so ein Gradmesser für Gegenwartskunst einfach. Jede Ausgabe erneut zeigt, was gerade verhandelt wird. Egal ob ästhetisch und dann natürlich auch total wichtig politisch, gesellschaftskritisch und worüber auch immer wieder gestritten wird. Also
Also, erklär mir kurz, wie fing das konkret an? Also, du hast gesagt, nach dem Krieg, wer gründete dann die Documenta?
Ja, also Arnold Bode, es gab eine Bundesgartenschau, damit wollte man schon mal in diesem Zonenrandgebiet ein bisschen was machen. Und da hat sich dann der Arnold Bode drangehängt und hat eben gesagt, die moderne Kunst braucht auf jeden Fall hier wieder Gehör und Gesicht. Die ist ja von den Nazis schon systematisch verdrängt worden und hat eben die Documenta gegründet. Also es wurden dann auch KünstlerInnen gezeigt, die von den Nationalsozialisten diffamiert wurden, ausgegrenzt waren, natürlich auch jüdische KünstlerInnen. Und Ziel war es eben, die moderne Kunst wirklich wieder sichtbar zu machen. Dieses Entartet-Ding, das die Nazis dem aufgestempelt haben, das musste wieder gut gemacht werden. Und man wollte das auch wieder zeigen, das sollte auch Freiheit und Demokratie bedeuten. Das passierte aber, weil man ganz am Anfang natürlich mit der Aufarbeitung noch nicht so richtig gut war, ohne so eine ganz klare Benennung so, ne? Also die Aufarbeitung war wirklich lückenhaft und sehr vorsichtig, ja.
Welche Künstler wurden denn ausgestellt?
Also die man heute auch kennt, zum Beispiel Beckmann oder Baumeister, Albers oder Chagall. Also die standen jetzt zwar nicht direkt auf der Entartet-Liste, aber viele mussten ja auch emigrieren und sind in andere Länder oder in die USA gegangen, um dem Nazi-Regime zu entkommen. Und viele andere moderne Künstler waren ja auch indirekt betroffen, weil sie zum Beispiel eher abstrakt oder avantgardistisch gemalt haben. Das war im Nazi-Deutschland verboten oder nicht erwünscht.
Dann ist das eigentlich ein guter, notwendiger Schritt gewesen von der Documenta.
Ja, ohne diese Basis, glaube ich, hätte es so eine spätere Offenheit auch gar nicht so gegeben, ne? Es spielte zusätzlich nochmal allerdings auch die USA und die Politik, die die da betrieben haben, eine Rolle, was am Anfang gar nicht klar war. Also ist eigentlich erst so in den 90ern richtig rausgekommen, dass damals die USA und die CIA vor allem so eine ganz krasse Rolle gespielt haben bei der Kunst, die in Kassel dann wirklich auch gezeigt wurde. Also die CIA haben eine Kiste gepackt auf gut Deutsch, haben da große, abstrakte, expressionistische Gemälde reingehauen, zum Beispiel Jackson Pollock als Stichwort, und das wurde dann nach Kassel geschickt. Und dann konnten die Veranstalter der Documenta schauen, wo sie das irgendwie noch unterbringen können, diese riesigen Gemälde. Also dieser amerikanische Kunststil, abstrakt, expressionistisch, der repräsentierte halt die Freiheit im Gegensatz zu einer Nazi-Kunst, die immer sehr idealisierend und figürlich war, und auch einer Kunst, die dann im Osten unter sozialem Realismus lief und die ja auch immer sehr figürlich und auch eher idealisierend war. Und dieser Gegensatz sollte auch in der Kunst ganz krass gezeigt werden.
Ja, das finde ich krass. Also, dass die USA wollten wirklich explizit Einfluss auf die Kunst nehmen, das ist schon fast ein bisschen so ein Politthriller.
Ja, total, oder? Wie spannend, dass man dafür die Kunst halt einfach benutzt, ne? Um wirklich klar zu machen, da drüben ist der soziale Realismus, hier ist die Freiheit und die Demokratie. Und so wurde eben dann die Documenta und auch Kassel sozusagen geopolitisch irgendwie relevant, ja.
Ja, man unterschätzt ja oft, wie im Kalten Krieg irgendwie alles politisch wurde, ne?
Ja. Ja,
Ja.
man
Ich meine,
denkt
die
immer,
Raumfahrt allein,
ja.
da würde man auch nicht denken, aber natürlich hochpolitisch.
Naja, klar.
Absolut, genau. Dieses Wettfliegen ins All findet da seine Begründung, ja.
Lass mich noch kurz auf die Documenta 4 eingehen von 1968, weil da hätte ja Kassel fast eine ganz besondere Kunststätte bekommen. Und wir beide Britta, wir lieben ja den Künstler Mark Rothko.
Ja,
Und
ja.
ja, der plante ja eigentlich zur Documenta einen eigenen Ort für seine Farbbilder zu erschaffen. Und Vorbild war da die Rothko Chapel in Houston, Texas. Und das ist ja ein stiller Raum für konzentriertes Sehen. Und also in Kassel wollte er einen solchen Rückzugsort schaffen, ganz unabhängig von diesem Ausstellungstrubel.
Ja, das wäre wirklich so wunderbar gewesen. Eben, das hast du gerade schon gesagt, wir lieben beide, wir sind beide schon in Kontemplation versunken beim Betrachten der Farbfeldmalerei von Mark Roscoe. Und die Idee war für Kassel auch schon recht weit gediehen. Also Roscoe arbeitete schon ein paar Jahre, so seit 1964, an dieser Idee. Und
letztendlich scheiterte das dann alles an der Finanzierung und der Organisation. Meine Güte, ich finde, das ist, wenn ich mir das jetzt überlege, Saskia, du auch, ne, wir finden
schade,
es total schrecklich. Es war ein toller Entwurf und dann fragt man sich heute, meine Güte, es wäre noch mal mehr ein Grund, um nach Kassel zu pilgern, ja.
Ja, das wäre schön gewesen, ja.
Ja, wirklich, wirklich.
Aber habe ich das richtig im Kopf? In die Documenta änderte sich dann nochmals in den 70er Jahren.
Ja, für viele ist die Documenta 5, also die Documenta fand so alle 5, manchmal alle 4 Jahre statt, ne? Aber 1972 hat Harald Seemann, ein wichtiger Name in diesem Zusammenhang, das ganze Format nochmal ein bisschen in Frage gestellt. Also es wurde dann nicht mehr einfach nur Kunst an die Wand gehängt, sondern es gab wirklich politische Symbole, Performances. Fluxus kam, es fanden Happenings statt. Der wollte weg so ein bisschen von diesem musealen Prinzip und er wollte auch wissen, wie Bilder wirken und ob die Macht ausüben konnten und wieso einige Documentas hinterher, es provozierte ungemein und viele warfen ihm auch so Beliebigkeit vor. Insbesondere aus dem konservativen Lager mochte man das natürlich gar nicht besonders. Und auch deswegen gilt diese Documenta, weil da wirklich so eine Veränderung stattgefunden hat, auch nochmal so als Meilenstein in der Geschichte der Documenta. Und es hat dazu geführt, dass der Kurator dieser Ausstellung, dieser Riesenschau, sich so als Gestalter etabliert hat. Und die meisten KünstlerInnen, die damals so kritisiert wurden und so provozierende Kunst gemacht haben, sind heute übrigens total etabliert.
Und dann gab es doch noch diese krasse Arbeit von Joseph Beuys, oder, mit den Eichen. Das war doch was für die ganze Stadt.
Ja, 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 genau. Das ist vielleicht auch noch mit eins der Kunstwerke, die mit der Documenta am meisten verbunden werden und über die Grenzen hinaus bekannt sind. Also schon oft genug erwähnt, Kassel als Autostadt. Dann kam Joseph Beuys. 7000 Eichen hieß sein Projekt. Das war Anfang der 80er. Und er hat dann einfach vor dem Fridericianum, da komme ich nachher nochmal drauf, auf diesen Ort, auf dieses Museum, so ein Hauptausstellungsort auch für die Documenta, 7000 so große Basaltstähle, also länger als ein Meter und auch durch richtig schwere Dinge, halt so einen riesen Haufen dahingeschüttet und hat halt ausgerufen, jeder Kasseler Bürger, jede Institution, jede Firma, die Lust hat, Kassel zu begrünen, nimmt sich eine Stele, kauft sich eine Eiche und pflanzt die dann irgendwo hin. Und dann wurde dieser Störfaktor dieses riesigen Haufens der Basaltstele langsam aber sicher etwas kleiner, denn mit jedem gepflanzten Baum verschwand eben so eine Stele. Und es gab dadurch einfach so eine richtig große Partizipation von allen BürgerInnen und Firmen da in der Stadt. Patenschaften wurden übernommen und das waren dann einfach auch Unterstützer für den Kunstbetrieb, was ja auch so eine starke Neuerung ist, ne? Und natürlich wurde die Stadt langsam aber sicher grüner. Die hat sich auch immerhin verpflichtet, die Pflege zu übernehmen und das war auch das Ziel von Beuys, ne? Also man sollte gemeinsam handeln und nicht nur zuschauen und nicht nur konsumieren. Und ich finde, er hat damit echt total gut gezeigt, dass Kunst nicht unbedingt im Museum stehen bleiben muss, sondern wirklich auch was mit dem Alltag von uns allen zu tun haben kann und in Politik reinwirken kann und in Gesellschaft reinwirken kann. Und so gibt es jetzt eben diese 7000 Eichen. Es sind übrigens nicht nur Eichen, zum Schluss gab es auch andere Laubbäume, die gepflanzt wurden. Aber die gehören jetzt fest zum Stadtbild von Kassel.
Ja, das finde ich ein cooles Projekt. Und ich meine, das hält ja eigentlich bis heute an. Man pflanzt ja immer noch Bäume jetzt mit, also in anderen Projekten. Aber
ja, ja,
genau. Das kommt ja alles dann von dort.
Ja.
Und jeder kann was damit anfangen.
Genau, genau. Ja. Ja.
Und wie war das dann mit dem politischen Anspruch? Wuchs der weiter?
Ja, in den 90er Jahren wurde es noch mal ein bisschen politischer. Endlich haben wir auch mal eine weibliche Kuratorin. Kathrin David, die hat dann Kunst verbunden mit Theorie, Geschichte, bisschen Zeitdiagnose. Man musste relativ viel lesen, zuhören, nachdenken. Die Documenta ist da so ein bisschen eckiger, anspruchsvoller, vielleicht auch anstrengender geworden, so.
Und dann kam der globale Blick, oder?
Genau, mit Okoye Envisor, auch eine relativ bekannte, mittlerweile leider verstorbene Figur, aus der Kunstszene, der hat endlich diese eurozentristische Perspektive in Frage gestellt, ja. Und da bestand dann zu dieser Zeit, als er das kuratiert hat, die Dokumente auf mehreren Plattformen. Also nicht nur in Kassel, sondern hat das auch auf anderen Kontinenten so quasi wie so Satellitenstationen etabliert. Und es ging natürlich um die Kolonialgeschichte, um Migration, wichtige Themen wie diese und auch der Kapitalismus standen da im Zentrum.
Weißt du, wie das Publikum da drauf reagiert hat? Also haben sie sich eingelassen? Ich kann mir vorstellen, das hat sicher nicht allen gefallen.
Nee, mal wieder war es zu provozieren, mal wieder fand es insbesondere das eher konservativere Lager gar nicht gut. Manche fühlten sich dann ausgeschlossen, aber andere haben auch gesagt, ja, das ist genau der Aufbruch, den wir brauchen. Endlich gibt es auch nochmal neue Stimmen, ja. Und ich finde, das ist so typisch für die Dokumenta. Die will auch nicht immer allen gefallen, ja.
Ist auch gut so, finde ich.
Ja.
Ich habe den Skandal von der letzten Dokumenta noch in Erinnerung. Möchtest du da noch was erzählen?
Ja, das ist ja, hat ja wirklich sehr hohe Wellen geschlagen, bis hin zu, wollen wir die Dokumenta jetzt nicht endlich mal abschaffen?
Ja, ja.
Also es wurde wirklich viel diskutiert, denn die Dokumenta 15, die hat auf Kollektive gesetzt und war wieder mal ein bisschen alternativ unterwegs. Es gab ein Kuratorinnen-Team, also eben dieses Kollektiv Ruan Grupa, und das hat ganz andere Ideen nach Kassel gebracht. Aber dummerweise wurde die Show halt um den Skandal, um diese antisemitischen Bildmotive überschattet. Also Auslöser war ein Banner von einem indonesischen Kollektiv, Tarik Pandi, und auf dem waren unglaublich viele judenfeindliche Stereotypen zu sehen. Das hat aber das Kuratorenteam Ruan Grupa irgendwie nicht richtig bemerkt. Gut, das sind ja tausende Kunstwerke, die ausgestellt werden, aber man muss natürlich als Kurator vorher schon aufmerksam schauen. Als es dann festgestellt wurde, ich glaube wenige Tage nachdem es eröffnet war, die Dokumenta, wurde das dann erstmal abgehängt. Massive Kritik wurde laut, es gab Debatten, ob man Ruan Grupa nicht auch gleich absetzen muss, und dieser Prüfprozess wurde immer wieder kritisiert und hinterfragt. Jahrelang stand, also 2-3 Jahre wurde wildes diskutiert, ob die Dokumenta nicht eventuell abgesetzt werden soll. Die standen unter großem Druck, die Verantwortung und diese Kontrollkultur, ohne sie zu ausgiebig zu machen, denn Kunst soll ja auch irgendwie frei sein, aber das musste alles irgendwie geklärt werden. Also es ist einfach so, dass Antisemitismus in Deutschland halt gar nicht geht bei dieser Vergangenheit. Also auch in Deutschland hat es lange gedauert, bis wir aufgearbeitet haben. Aber nach wie vor ist halt Antisemitismus hier ein Angriff auf die Grundlagen der Demokratie. Deswegen schlägt das berechtigterweise immer sofort hohe Wellen.
Und was ist denn jetzt der Stand? Also gibt es wieder eine 2027 oder
ja,
sollte
das
sein?
Ja, ich bin sehr froh. Es gibt weiter. Weiter die Dokumenta, und man ist sich dann zum Glück, hat man sich geeinigt, dass man auf den Dokumenta nicht verzichten will, darf, kann, soll. Und Skandale gab es schon immer und die müssen dann halt aufgearbeitet werden. Ja.
Ja, also das klingt, als würde man auch zur Dokumenta hingehen, um eben irritiert oder provoziert zu werden.
Ja, irgendwie schon, ne? Also die Dokumenta gibt nicht immer Antworten, aber sie verhandelt das, wie man so schön im Kunstdeutsch sagt, was gerade aktuell los ist. Und man bekommt dann einfach ein paar Fragen gestellt, die aber eben auch anregen und hängen bleiben.
Ja, und jetzt konkret, also wo finden diese Ausstellungen statt? Hat Kassel so viele Museen? Oder
ah ja, jetzt komme ich nochmal aufs Fridericianum, was ja auch verrückterweise eines der ältesten öffentlichen Museen Europas war. 1779 hat das eröffnet, also Ende 18. Jahrhundert. Und ist im Zweiten Weltkrieg, wie so vieles in Kassel oder in Deutschland überhaupt, stark zerstört worden und beschädigt worden. Viele Sammlungen gingen dann natürlich auch verloren. Und trotzdem hat Arnold Bode für die erste Dokumenta und die zweite auch noch diese halb zerstörte Ruine genommen und da ausgestellt. Ja, also die beschädigten Räume machten dann die moderne Kunst noch mal ein bisschen eindrucksvoller. Und mittlerweile ist Fridericianum natürlich alles wieder aufgebaut, hübsch saniert worden. Und ist wirklich der zentrale Schauplatz für die Dokumenta. Aber nicht das einzige Museum. Es sind ganz viele andere weitere zu Ausstellungshäuser noch dazugekommen.
Aber draußen gibt es dann eben auch Räume, die für die Kunst gebraucht werden, oder? Wir haben jetzt vorher über die Eichen von Beuys gesprochen. Also
genau.
Im Außenraum gibt es dann auch die Schau.
Genau, der Ralf hat ja schon die Karlsaue genannt. Da wird und die Orangerie, also in der Orangerie wird auch ausgestellt, und in der Karlsaue, also große Skulpturen oder Installationen, die wetterfest sind, werden in die Karlsaue gestellt. Und da passt das dann auch ganz schön zu diesen schönen weitläufigen Wiesen und den Wasserläufen und diesen Gartenanlagen. Also ich finde, das ist eine wunderbare Kombination für Kunst und im öffentlichen Raum. Auch ein Thema von uns, Saskia.
Ja, wenn ich an Garten denke, dann können wir gleich den Übergang machen zum Kloster Kappel, würde ich sagen.
Genau, jetzt kommt das dritte K, das dritte Land hier, um nochmal den roten Faden kurz zu benennen.
Das ist jetzt wieder ein krasser Zeitsprung.
Ja, wobei eigentlich, ja, ähnliche Zeit eigentlich wieder. Ne?
Ja, ich fange, Ralf fängt immer in der ähnlichen Zeit an, weil die Besiedelung oder die ersten.
Ja, also immer, ich versuche immer zumindest kurz, also ich würde mir da nicht, ich sage ja, ich bin immer vorsichtig, ne? Ich sage ja, erste Nennung und so weiter, weil oft sind ja diese Dinge gar nicht so klar, wie sie vielleicht in irgendwelchen Quellen dann oft wirken. Ja, und Kloster Kappel, also ich muss sagen, ich kannte das vorher so, also ich bin ja wirklich auch so unfassbar schlecht informiert über die Schweiz. Ich bin da ziemlich sicher mal dran vorbeigefahren mit dem Zug. Also ich bin von Zürich nach Küsnacht gefahren, da bin ich wahrscheinlich dran vorbei.
Ja, nee, es ist schon am Hügel oben.
Okay, ja. Aber es wäre mir nicht aufgefallen so.
Nee, ich kenne es leider auch nicht.
Ja, aber das schauen wir uns beim nächsten Besuch an. Ja, ich war einmal dort, aber es ist halt für mich fasziniert, vor allem wegen dieser Globi-Geschichte und da kommen wir dann später auch noch drauf.
Naja. Ja, also jetzt habe ich eh schon gesagt, wo es ungefähr liegt. Ne? Es ist gerade noch so im Kanton Zürich, aber da eigentlich fast schon Zug, glaube ich. Ne? Und überblickt da eben auch schon in den Zugersee und ist ja erstmal ein relativ klassisches Kloster gewesen. Ne? Zisterzienser waren das da in dem Fall. Und da sind wir eben auch im 12. Jahrhundert. Also ja, soweit so klassisch, würde ich jetzt mal unterstellen. Was das vielleicht noch ein bisschen hervorhebt jetzt im Vergleich zu Benediktinern, obwohl ich jetzt da auch gar kein Experte bin, ist halt dieser Zenser sind schon nochmal, also auch Benediktiner sind jetzt nicht gerade große Reformkräfte gewesen, ne? Aber die Zisterzienser, die sind schon nochmal, ja, ein bisschen strenger, ein bisschen gottesfürchtiger in ihrer Lebensweise und ja, auch sehr stark eben ein disziplinierter Orden. Und so hat das da begonnen, war nie ein sonderlich großes Kloster. Soweit wir wissen, ist die höchste Zahl irgendwann mal bei 24 Mönchen gewesen. Das war Anfang des 15. Jahrhunderts. Auf jeden Fall jetzt kein Riesenkonvent. Und was dann aber die Geschichte vom Kloster Kappel so auszeichnet, ist dann eigentlich die Zeit, die jetzt darauf folgt. Und da vor allem dann die Zeit der Reformation. Das haben wir ja vorhin in Krems schon mal ein bisschen durchklingen lassen. Dass das eine Zeit ist, die ja gerade jetzt, wenn man es mit Österreich vergleicht, in der Schweiz sehr viel prägender war.
Ja.
Weil ja bekanntlich, ja, vor allem die Deutschschweiz, ja bis heute diese Trennung zwischen dem evangelischen und katholischen Raum halt einfach auch hat und ja nicht nur ein Krieg darum geführt wurde in der Geschichte der Schweiz. Und da gerät jetzt eben auch dieses Kloster rein. Man muss schon sagen, das war auch davor schon ein bisschen im Abstieg begriffen. Also in dieses Kloster, das war schon im 15. Jahrhundert, ist es in finanzielle Probleme geraten. Es gab dann auch schon Plünderungen, es gab auch irgendwie Brände. Also das war jetzt alles nicht mehr so, dass man da sagt, okay, wir haben ja ein Kloster in seiner absoluten Blütezeit, wenn wir die Zeit der Reformation jetzt betreten. Aber doch gerät das Kloster Kappel da sehr ins Zentrum der, will man religiös sagen, ich würde sagen ja eher politischen Entwicklung, die wir in der Zeit eben auch haben, eben dieser beginnenden Religionskriege. Nämlich schließt sich das Kloster, vielleicht überraschend, der Reformation relativ schnell an. Es kommt ein gewisser Heinrich Bullinger, das war ja ein Theologe, ein protestantischer Theologe, der wird da ins Kloster geholt als Lehrer und ja, scheinbar, soweit man sagen kann, ist es ihm nicht sonderlich schwer gefallen, die Kollegen dort von den neuen Lehren zu überzeugen. Und ja, eigentlich schließt sich dann das gesamte Kloster der Reformation an und ja, löst sich damit ja auch de facto auf, also oder zumindest als eigenständige Entität. Man übergibt das Kloster dann auch einfach mal der Stadt Zürich. Und das beginnt, oder das passiert alles schon in den 1520er Jahren, also da wirklich in der ganz frühen Zeit der Reformation. Warum das Kloster dann aber jetzt historisch da dann doch eine gewisse ungewöhnliche Relevanz dann auch entwickelt, ist, dass wir hier die ersten Religionskriege in Europa seit eigentlich den Hussitenkriegen im Jahrhundert davor sehen und damit ja auch einen Auftakt von ganz, ganz vielen Konflikten, die wir da im Zuge der Reformation noch sehen werden. Natürlich der berühmteste dann deutlich später bei der Dreißigjährige Krieg sein, aber hier im 16. Jahrhundert haben wir eben das erste Mal die Auseinandersetzungen wirklich da, in eben den namensgebenden Kappelerkriegen. Das sind zwei Kriege in der Zahl, sind aber sehr nah beieinander. Also einer 1529, der endet noch relativ friedlich und dann zwei Jahre drauf, 1531. Und da haben wir eigentlich schon einen Konflikt, der sich ein bisschen durchzieht in der Schweiz. Da kann man eigentlich bis zum Sonderbundkrieg dann Jahrhunderte später gehen. Wir haben halt einerseits die protestantischen Kräfte, hier jetzt in dem Fall vor allem Zürich. Und für Zürich ja damals schon sehr, sehr prägend Ulrich Zwingli, also da auch eine sehr, sehr bekannte Gestalt, die da auch aktiv war. Und die kämpfen da gegen die katholisch verbliebenen Gebiete und Kantone der Schweiz, die ja da in der Innerschweiz jetzt auch nicht gerade weit sind, wenn man der Vierwaldstätter See ist da ums Eck und wenn man irgendwas weiß, dann ja, okay, da geht's schon eher katholisch zu. Und so gerät dann auch eben dieses Kloster da eben rein und wird tatsächlich auch umkämpft, wird dann sogar geplündert. Und am Ende steht hier aber eigentlich ein Sieg der Innerschweiz bzw. der Katholiken oder der katholischen Seite und Zwingli stirbt tatsächlich auch in diesem Konflikt. Ja, dadurch hat dieses Kloster schon eine ziemliche, tatsächlich historische Bedeutung als, ja, wie ich finde, überraschender Kriegsschauplatz, dadurch eben auch entwickelt, würde man jetzt nicht unbedingt erwarten. Ja, und danach ist halt dann auch die Geschichte des Gebäudes oder des Geländes dann eine sehr wechselvolle, eben ein Kloster ist es dann eben nicht mehr. Es gab eben diese Plünderung, es gab große Zerstörungen auch, wird dann neu aufgebaut danach, ist aber dann, ja, also gehört dann eben irgendwo unter die Kontrolle der Stadt Zürich eben. Es wird dann eine Schule dort eröffnet. Und dann erst im 19. Jahrhundert geht das dann über in den Bezirksbesitz quasi vor Ort und wird dann zu einer Armenanstalt, die dann bis eigentlich vor relativ kurzem, bis 1980 dann noch existiert hat. Ich glaube, das liegt daran, weil 1980 Armut in der Schweiz geändert hat oder sowas.
Ein Kommentar.
Ganz, ganz, ganz kurz nach dem Frauenwahlrecht haben sie die Armut abgeschafft.
Genau.
Man darf da nicht die Reihenfolge.
Das ist ein schöner Zusammenhang.
Nicht die Reihenfolge vergessen.
In Appenzell dann zuletzt.
Außer natürlich in Appenzell, ist ja klar, aber ja gut. 1992 oder was haben die? Naja. Heute haben wir dort eine neue Nutzung. Eben wie gesagt, 1980 endet ja diese Armenanstalt und heute ist das Seminarhotel und Bildungshaus, aber ja, schon auch so ein Ort für interreligiösen Dialog, was ja mit Blick auf die Geschichte sehr charmant ist, ne? Ich meine, interreligiös finde ich immer ein bisschen schwierig eigentlich, war immer noch alles Christentum. Aber ja doch, heute deutlich offener, ist eben so ein Ort der Begegnung. Ja, wie ich finde, eigentlich eine der schöneren Nachnutzungen, die man für so einen historischen Ort auch haben kann. Und ja, das kann man auch heute noch besichtigen. Und ich glaube eben, ja, auch Seminare und so. Von Spiritualität bis Selbstfindung bis interkulturellen Dialog.
Genau, alles inklusive.
Gibt es da alles, Stille und was man nicht alles mag.
Genau.
Und genau.
Ja, was ich eben noch interessant finde bezüglich diesem ersten Kappeler Krieg, dort war ist es dann auch kunsthistorisch relevant. Es gab diese Kappeler Milchsuppe. Sich halt wirklich, also die haben sich zuerst bekriegt, dann haben sie Frieden geschlossen und haben dann diese Milchsuppe eben geteilt. Und das wurde dann sehr oft auch von Malern natürlich aufgegriffen.
Genau. Ist das heute auch noch irgendetwas, was du in dem du als Aktion irgendwie in Zürich irgendwie irgendwo begegnest oder wird das irgendwie noch als eine Art Ritual oder also gilt die Milchsuppe heute als friedenstiftend?
Ich wüsste es nicht. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich heute keine Milchsuppe mehr, vielleicht eher ein Fondue.
Ja, ich glaube, Milchsuppe ist ein bisschen nicht mehr, die ist nicht mehr so im Trend.
Nee, aktuell gerade nicht.
Ja, aber also ich finde es halt schön, dass ich habe ja auch das Kloster besucht vor ein paar Jahren und es kommen halt viele historische Sachen zusammen. Also du siehst, also vom ursprünglichen romanischen Bau hat sich nicht so viel erhalten. Du siehst wirklich nur ganz wenig, aber diese natürlich der Neubau der Kirche aus dem 13. Jahrhundert im Stil der Gotik, den erkennst du natürlich noch. Und für mich war es besonders schön, das Chorgestühl zu sehen. Das ist auch kunsthistorisch bedeutend. Es ist aus Holz, stammt aus dem 14. Jahrhundert und du siehst Tier- und Menschenköpfe. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Gesamtkomposition. Das Chorgestühl gehört zu den ältesten, also ist eines der ältesten seiner Art in der Schweiz.
Mhm.
Das hat mich wirklich beeindruckt, das ist wirklich schön geschnitzt. Wir verlinken danach noch Bilder in den Shownotes.
Ja, machen wir. Und hast du nicht auch gesagt, dass du von den gotischen Fenstern so angetan warst?
Ja, auch. Das sind aber leider nur noch 5 erhalten. Also die, auch sie waren Teil von so einem wirklich, von einer umfangreichen Verglasung. Und ich kenne das Kloster Königsfelden im Kanton Aargau. Und dort ist dieser ganze Fensterzyklus noch erhalten. Und eigentlich sind es die beiden einzigen Klöster, die noch so alte Fensterzyklen haben. Deshalb ist es auch kunsthistorisch natürlich relevant.
Ja, wow. Und da gibt es da auch eine ganz tolle Decke, nicht so wie im Stift Melk. Aber sie ist gar nicht mehr dort erhalten, oder? Erzähl mal.
Doch, also genau, also nicht so beeindruckend wie Melk Barock, das ist Spätgotik. Sie war ursprünglich im Landesmuseum in Zürich ausgelagert, ist jetzt aber wieder an ihrem Originalort. Genau, und auch es gibt Wandmalereien. Da wurden natürlich im Zuge der Reformation viele kaputt gemacht, übertünkt. Es sind ursprünglich Heiligenfiguren oder natürlich dann biblische Szenen. Die Auftraggeber waren vor allem Adelsfamilien im Umland.
Mhm.
Und die Wandmalereien wurden dann aber 1875 wieder freigelegt. Also man sieht, ja, sie sind nicht so gut erhalten, aber man sieht so ein paar Szenen, erkennt man noch.
Mhm, ja. Ja, verrückt, dass man restauratorisch doch so viel machen kann, ne? Eine Decke ins Museum bringen und wieder zurück und
ja, ja.
Wandmalerei übermalen kann und wieder freilegen kann und so. Das finde ich immer wieder faszinierend, auch in diesem Zusammenhang.
Ja, aber dann, also zu dieser Zeit wurde dann natürlich auch Rücksicht genommen auf die historische Bausubstanz und das war ja vorher dann nicht so. Also ich sage jetzt also vor allem jetzt nach der Plünderung natürlich, aber auch dann bei der Umwandlung in die Armenanstalt, also da hat man ja gar keine Rücksicht genommen auf die Bauten. Also das Wissen dann kommt auch erst im 19. Jahrhundert auf.
Und zwar noch andere Prioritäten einfach, ne?
Genau, genau. Ja. Ja, und auch dort haben wir natürlich eine ganz bekannte oder damals bekannte Adelsfamilie. Das waren die Herren von Hüneberg. Und deren Wappen sehen wir eben auf einer der noch erhaltenen Grabplatten.
Mhm. Und du hast es schon erwähnt, am meisten in diesem Zusammenhang findest du auch total interessant Globi, nur mal als Stichwort. Tatsächlich sagt mir das als Deutsche gar nichts.
Gar nichts? Wie
Nein.
geht's dir, Ralf? Auch nichts.
Nee. Ich habe wirklich von dieser Figur noch nicht gehört. Ja, aber es ist interessant,
so,
dass es regional so begrenzt ist.
Ich habe den Artikel, den Saskia schon dazu geschrieben hat, mir durchgelesen und da wird dann mit so einer Selbstverständlichkeit, ach, jeder kennt doch Globi.
Und ja.
Tut man das?
Genau, das ist verrückt. Also ich
einfach nicht.
Ja, ja, also ich habe auch überlegt, welches deutsche Pendant ich damit vergleichen könnte. Mir ist jetzt aber noch keins eingefallen. Ja, aber erzähl mal, Saskia, von Globi. Bring uns ja, mal den
da muss ich ja kurz ausholen. Also Globi ist ein Papageienmensch und der erlebt eben ganz viele Abenteuer, wie das so ist in Kinderbüchern. Und es ist so, also man sagt, es ist eine der erfolgreichsten Kinderbücher weltweit, aber eben scheinbar ja nicht.
Zumindest nicht in die Nachbarstaaten.
Genau, dort hat das scheinbar nicht geschafft. Auf jeden Fall schweizweit ist das Kinderbuch Nummer 1. Und der Autor Robert Lips, der wohnte eben im Nachbardorf von Kappel, und Hausen am Albis heißt das Dorf. Und jetzt ist es so, dass im Kloster Kappel gibt es eine Kapelle und dort ist die Helmzier der Familie Gessler abgebildet. Und diese Helmzier,
ist eben so eine, also ich sage jetzt eben Globi-Figur, es ist ein Adlerkopf, ein blauer Adlerkopf. Und die Figur ist für mich quasi Copy-Paste die Globi-Figur. Und der Autor lehnt aber diesen Zusammenhang strikt ab. Also er sagt, nein, er hätte sich überhaupt nicht davon inspirieren lassen. Und das verwundert mich, aber ja, gerade halt, weil er jetzt nebenan gewohnt hat. Genau, aber ja, also ich finde es halt einfach spannend. Du kommst in diese Kapelle rein und siehst diese Figur und denkst natürlich, du kennst diese Familie Gessler nicht, aber du denkst gleich an Globi.
Also so geht es jedem Schweizer, jeder Schweizerin, die quasi in das Kloster kommt, weil alle Globi als Kinderbuchfigur kennen und jedem fällt das sofort auf.
Genau.
Bloß der Autor weiß nichts von diesem Zusammenhang. Okay.
Ja, ja. Aber wenn ihr mal das Kloster Kappel besucht und dann müsst ihr das Kinderbuch mitnehmen und dann sagt ihr mir Bescheid, ob ihr auch an den Globi denkt.
Ja, ja. Also wenn ich das nächste Mal in Zürich bin, Saskia, machen wir vielleicht einen kleinen Ausflug dahin. Und ich leih mir vorher eins von deinen Kinderbüchern aus und lese mir durch.
Genau, wenn ich die noch habe.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über Krems, Kappel oder Kassel erfahren möchtet, dann schaut doch gerne in die Shownotes.
Ja, und ich möchte noch erwähnen, du hast ja, Britta, über die Documenta zwei ganz tolle Blogbeiträge geschrieben. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut sie euch gerne an. Und ich habe einen Blogbeitrag über das Kloster Kappel geschrieben. Auch hier kannst du dich gerne noch vertiefen. Ja, und jetzt wünschen wir euch allen noch einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr die Folge gehört habt.
Danke, ciao.
Ciao.
Kunst und Knackig.
Der Podcast über Kunst und Kultur
mit Britta Kadolski
und Saskia Wolf.